Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Gegen Parteitagsbeschluss. AfD und CDU machen im mecklenburgischen Penzlin gemeinsame Sache. Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem schwarze Liste, Kölner Prominente im Visier von Rechtsextremen. Und Klimaschutz-Ghost CSU. Wie geht es weiter bei den bayerischen Konservativen nach der Mautschlappe? Ende Mai hat die CDU in dem 4000-Einwohner-Städtchen Penzlin an der Mecklenburgischen Seenplatte die Kommunalwahl verloren. Von 5 Sitzen rutschten sie auf 3 Sitze im Stadtrat. Doch nun sind sie, dank einer gewagten Entscheidung, wieder stärkste Kraft. Denn sie haben sich am vergangenen Dienstag entschieden, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Die CDU hat sich für eine sogenannte Zählgemeinschaft den örtlichen AfD-Vertreter ins Boot geholt. Ganz entgegen der Position der Bundespartei, die gemeinsame Sache mit der AfD kategorisch ausschließt. Ich habe vor der Sendung mit Wolfgang Waldmüller gesprochen, dem Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Und ich wollte von ihm wissen, was er von diesem Bündnis hält und ob es vielleicht sogar Modell für die Landes-CDU sein könnte.
Nein. Und ich würde auch nicht so weit gehen, dass man hier ein Bündnis oder diese Zählgemeinschaft, die da gemacht worden ist, dass man die mit Zusammenarbeit verwechselt. Vielleicht grundsätzlich, es gibt eine Beschlusslage unserer Partei, die ist unmissverständlich und an die sollte sich auch jeder halten. Und wenn die Penzliner uns als Land gefragt hätten, dann hätten wir von dem Schritt abgeraten, ganz klar abgeraten. Und es gibt also jetzt dort eine Zählgemeinschaft, die unseres Wissens da eher aus der Not geboren ist. Es gibt aber keinerlei Koalition, keine Fraktion und keine Zusammenarbeit. Die Zählgemeinschaft dient ausschließlich für einen Tag. Und das ist der Tag, wo die konstituierende Sitzung ist, wo festgelegt wird, wer wie viele Sitze in welchem Gremium denn auch hat. Das ist.
Herr Waldmüller, ist das nicht Sprachkosmetik? Sie haben es gerade gesagt, ein Parteitagsbeschluss hat klargestellt, eine Zusammenarbeit mit der AfD soll es nicht geben. Warum haben Sie denn offensichtlich Teile Ihres Landesverbandes, in diesem Fall Penzlin, nicht unter Kontrolle?
Wissen Sie, wir haben 700 bis 800 Gemeinden im ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern. Das sind Kleinstgemeinden. Sie können da, wenn wir nicht gefragt werden, wir haben Kommunalwahl gehabt, alle konstituieren sich momentan. Sie können doch nicht hingehen und können sagen, hier, pass auf Leute, ihr müsst das so oder so machen. Das ist viel zu weitläufig. Das führt auch irgendwo zu weit. Wenn wir natürlich um Rat gebeten werden bei irgendwelchen Dingen und wenn man uns angefragt hätte, dann hätten wir ganz klar, das habe ich ja gesagt, das ist jetzt keine Kosmetik. Sie haben gar nicht die Möglichkeit, bei 700, 800 Gemeinden in jeder Gemeinde da irgendwo mitwirken zu können, geschweige denn, dass Sie wissen, was da momentan zu welchem Stand läuft.
Auch wenn Sie als Landespartei keine Weisung aussprechen können oder wollen, Sie könnten ja durchaus politischen Druck nun ausüben, gegen so eine Abweichung gegen Parteilinie vorzugehen. Werden Sie das tun?
Also wir haben in der Vergangenheit uns als Land ganz klar positioniert, dass es mit der AfD keine Zusammenarbeit gibt, weil es eben mit der AfD auch keinerlei Schnittmengen gibt. Das weiß im ganzen Land alle unsere Mitglieder und dergleichen. Natürlich werden wir mit den Penzlinern vor Ort natürlich sprechen. Das ist überhaupt keine Frage.
Haben Sie schon gesprochen?
Ich habe Ihnen, wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich den Herrn vor Ort nicht herein, weder am Festnetz noch am Handy. Ich versuche es auf allen Geräten, das ist klar, aber ich habe mit ihm noch nicht sprechen können.
Herr Waldmüller, der Fall Penzlin, der schlägt ja jetzt durchaus Wellen und der wird auch weit über Mecklenburg-Vorpommern jetzt wahrgenommen. Ist es da vor Ort nur Naivität oder gibt es durchaus rechtsextreme Elemente in der CDU in Mecklenburg-Vorpommern? Was sagen Sie?
Das würde ich ganz klar verneinen. Das ist auf der kleinsten Ebene, ob Naivität oder nicht, ob diese großpolitischen Zusammenhänge in der Sache vor Ort immer so gesehen werden, das glaube ich nun auch wirklich nicht, dass da irgendwo ein politischer Hintergrund dagegen steht oder da dabei ist, dass Teile von der CDU rechnen. Da würde ich mich absolut dagegen verwahren. Das ist nicht der Fall.
Geht es denn nicht um Haltung bei der CDU? Was für Konsequenzen ziehen Sie als Landesverband aus dem Fall Penzlin?
Konsequenz insofern, dass scheinbar in den Gemeindeebenen, ich sage mal, die AfD mit ihrem Wirken und dem eigentlichen Hintergrund des politischen Wirkens, Gauland Höcke lässt grüßen, scheinbar diese politische Dimension nicht angekommen ist. Und da wir da noch mehr Aufklärung machen müssen, überhaupt keine Frage. Aber ansonsten, ich sage mal, wie gesagt, Sie können nicht jede einzelne Entscheidung vor Ort, bei 700 oder 800 Gemeinden vor Ort, können Sie nicht überall wissen und eingreifen. Das geht nicht.
AfD und CDU machen im mecklenburgischen Penzlin gemeinsame Sache. Das war ein Interview mit Wolfgang Waldmüller, Generalsekretär des CDU-Landesverbandes. Der Tag der Abrechnung ist nicht mehr fern. So heißt es auf einer rechtsextremen Internetseite mit dem Namen Nürnberg 2.0 Deutschland. Darauf sind neben ZDF-Moderatoren wie Dunja Hayali und Klaus Kleber überwiegend Kölner Prominente gelistet. Vom Schriftsteller Navid Kamani über den früheren Oberbürgermeister Fritz Schrammer bis hin zum Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki. Sie alle werden an eine Art Pranger gestellt. Klickt man auf ihre Namen, so wird eine Anklageschrift ausgerollt mit einer Liste von angeblichen Vergehen. Inzwischen ermittelt wohl auch die Kölner Polizei. Unsere Landeskorrespondentin Vivien Leue hat mal nachgeforscht. Frau Leue, wer steckt denn hinter dieser Liste?
Ja, das ist nicht ganz bekannt. Diese Seite ist bekannt, Nürnberg 2.0, auch schon seit längerem. Sie hat kein Impressum, insofern steht da niemand mit seinem Namen dahinter. Das Problem bei der Seite ist, sie ist nicht im deutschen Netz registriert, sondern in den USA. Und das bedeutet dann, dass hiesige Behörden, also Ermittlungsbehörden, die Polizei, da nicht so ohne weiteres rankommen. Sie müssen ein Rechtshilfeersuchen stellen. Das ist ein enormer bürokratischer Aufwand. Und deshalb, ja, also sie ist online, wird es wohl auch erstmal bleiben und es wird sehr schwierig sein, da die Hintermänner so auf die Schnelle zu ermitteln.
Diese Seite gibt es ja schon länger. Warum kann man da so schwer was machen?
Ja, eben, weil es keine besonderen Möglichkeiten für die Polizei gibt. Da muss man mit den amerikanischen Behörden zusammenarbeiten. Und das ist, da gibt es verschiedene Rechtssysteme und das ist einfach auch der bürokratische Aufwand, der da schwierig ist.
Wie sind die Reaktionen derer, die auf dieser Liste stehen?
Ja, ich habe zum Beispiel mit Volker Beck telefoniert, einem ehemaligen Bundesabgeordneten der Grünen, der auf dieser Liste steht. Er kennt sie auch, ist auch überhaupt nicht überrascht, weil er sagt, er erhält seit Jahren Morddrohungen, größtenteils aus der rechten Szene. Ähnliche Reaktionen gibt es von anderen Menschen auf der Liste, Prominenten, zum Beispiel dem Vorsitzenden des Karnevalsfestkomitees. Aber zum Beispiel Volker Beck, der sagt, die Liste zeigt, wie wichtig es ist, potenzielle Opfer zu schützen. Also wirklich zu sagen, wir schützen sie im Vornherein, indem zum Beispiel Adressen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Bisher ist es ja so, wenn man zivilprozessrechtlich zum Beispiel gegen Drohungen vorgeht, dann in diesen ganzen Prozessakten stehen die Privatadressen derjenigen, die da als mögliche Opfer oder als ja auf so einer Liste stehen. Und dann haben wiederum, hat die Gegenseite diese Adresse und auch noch andere Möglichkeiten gibt es da. Und er plädiert dafür, solche Adressen zu anonymisieren. Das ist bisher nicht gang und gäbe. Generell sagen aber viele Betroffenen, wir müssen weitermachen. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Und es gab ja jetzt gerade erst vor ein paar Tagen den Fall der Oberbürgermeisterin Henriette Reker von Köln, die Morddrohungen erhalten hat und die auch sagte, sie macht weiter und die sich gestern auch noch einmal dazu geäußert hat.
Ich denke, das Schlimme ist gar nicht die Morddrohung gegen mich, sondern das Schlimme ist, dass unsere Gesellschaft so verroht in Worten und in Taten, dass sowas überhaupt möglich ist. Und Das fängt eben dabei an, dass man die Verrohung in den Worten akzeptiert und das dürfen wir auf keinen Fall tun.
Und das sagen ganz viele, die da auf der Liste stehen, auch zum Beispiel die ZDF-Moderatorin, Sie haben es genannt, Dunja Hayali steht auf der Liste, die sich ja auch immer wieder dafür einsetzt zu sagen, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen und wir dürfen uns nicht stumm schalten lassen.
Henriette Reker steht ja mittlerweile unter Polizeischutz. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit dieser schwarzen Liste?
Also man hat den Eindruck, dass sich die Meldungen gerade in Nordrhein-Westfalen jetzt häufen, aber alle, die sich mit dem Thema seit Jahren beschäftigen, die sagen mir, es ist ein bundesweites Problem. Viele Kommunalpolitiker in den ostdeutschen Bundesländern zum Beispiel, die werden auch seit Jahren bedroht, dort auch Journalisten, zum Teil auch Kollegen von uns vom Deutschlandfunk. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in Hessen, der ist ja gerade mal 2 Wochen her und es scheint, als habe auch die Tat dort einen rechtsextremen Hintergrund. Und Henriette Reker selbst ist während ihres Wahlkampfs im Oktober 2015 angegriffen worden. Auch damals gab es rechtsextreme Hintergründe. Das ist nun ein paar Jahre schon her. Insofern, vielleicht gibt es eine neue Dimension, weil man das Gefühl hat, es wird mehr über mögliche Taten, über mögliche zur Verantwortung ziehen solcher Kommunalpolitiker, die flüchtlingsfreundlich sind, geredet. Und viele Soziologen sagen, wenn es erstmal normal ist, darüber zu reden, dann werden auch Taten normaler. Deswegen gab es jetzt auch auf dem Kirchentag in Dortmund zum Beispiel einen großen Appell von Angela Merkel, da wirklich in den Anfängen was zu tun.
Es muss in den Anfängen bekämpft werden und ohne jedes Tabu, sonst haben wir einen vollkommenen Verlust der Glaubwürdigkeit. Und der ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen, Vertrauen.
Und das wird sich jetzt zeigen, auch nachdem diese Liste aufgetaucht ist, wird das in den Anfängen wirklich bekämpft? Also ich habe die Polizei hier in Köln angefragt.
Genau, das wollte ich fragen, ob LKA oder Polizei schon reagiert haben.
Also ich sage mal, sie hatten ein paar Stunden Zeit, mir gegenüber zu reagieren und haben es noch nicht getan. Ich glaube, da wird jetzt doch viel gemacht, weil eben diese öffentliche Aufmerksamkeit da ist. Der erste Schritt wäre natürlich, so ein Rechtshilfeersuchen an die USA zu stellen und dann diese Seite erstmal stillzulegen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und fragen nach, ob das jetzt passiert. Ich habe da noch keine Bestätigung.
Kölner Prominente auf einer schwarzen Liste, Vivian Leue berichtete. Vielen Dank. Es läuft gerade nicht so rund für die CSU. Die Blamage mit der Pkw-Maut wirkt nach. Zur Erinnerung, mit der Maut hatte sich die CSU gegen große Teile der Schwesterpartei CDU durchgesetzt und auch gegen den Koalitionspartner SPD. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war egal, dass Experten warnten und Nachbarländer aufbegehrten. Und dann entschieden die obersten europäischen Richter vor wenigen Tagen, dass die Maut nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Heute Vormittag hat sich in München der CSU-Vorstand getroffen und unser Landeskorrespondent Tobias Krone war vor Ort. Aus die Maut, Herr Krone, würde man denken. Doch nun kommt Ministerpräsident Söder mit einer europaweiten Maut raus. Wie haben wir uns die vorzustellen?
Ja, wie genau, das ist noch wirklich in den Wolken, kann man sagen. Das war heute gar kein großes Thema. Beschlossen hat der Vorstand da überhaupt nichts, auch weil die Frage sehr, sehr kompliziert ist. Jedes Mautsystem ist ja anders in europäischen Ländern. Deutschland wäre mit so einer Idee dann auch gar kein Vorreiter. In Südtirol zum Beispiel, das hat mir vor einem Jahr schon der dortige Landeshauptmann erklärt, dort verwendet man die Autobahngebühren auch, um die Bahn dort auszubauen. Also in Italien wäre die Autobahnmaut schon teilweise so eine Art Klimamaut, wie sie sich die CSU jetzt vorstellt. Auch ist für mich fraglich, ob diese europaweite Maut wirklich so ein großes Thema ist, dass die CSU bis zum Ende durchfechten wird. Ein älterer Teilnehmer der Sitzung hat mir so im Hintergrundgespräch angedeutet, wenn man einmal bei einem Thema Misserfolg hat, wie bei der Maut, dann mache es einfach wenig Sinn, das nochmal so vehement zu probieren.
Vorrangig ging es ja heute Vormittag um Klimapolitik. Und Söder hat sich am Wochenende dafür ausgesprochen, deutlich früher als bislang geplant aus der Kohle auszusteigen. Nämlich schon 2030 und nicht 2038, wie es der Kohlekompromiss vorsieht. Das schlägt nun ebenfalls hohe Wellen. Was sagt denn der Parteivorstand dazu?
Also heute haben Sie dort auch in diesem Thema nur über Leitlinien diskutiert, ein erstes Meinungsbild sozusagen, und da soll Söder mit seiner Idee doch gut angekommen sein. Man weiß natürlich, dass die Kollegen von der CDU in Ländern wie Sachsen oder NRW da anders denken, dort wo Kohle noch abgebaut wird. Dort will man möglichst lang Kohlestrom produzieren, und in Sachsen ist man ja auch mitten im Wahlkampf, vor allem gegen die Kohlepartei AfD. Söder nannte seinen Vorstoß dann auch heute mutig in der Pressekonferenz, aber man dürfe eben nicht aufhören zu denken, nur weil es auch noch einige Kohlebefürworter in der Union gibt.
Es scheint, die CSU will sich jetzt in Klimaschutzfragen positionieren, neu aufstellen vielleicht auch. Wie glaubwürdig macht sie denn das?
Also Markus Söder, dem Parteichef, nehme ich das jetzt schon ab, dass er diesen Umbau will. Da sieht die Parteispitze ja ihre große Schwäche in dem Thema. Sie arbeitet auch gerade an einer ökologisch-konservativen Reform in der Partei, und dort traut man das Söder auch zu, dass er diese wuchtige Umkehr schafft. Jetzt gibt es aber natürlich noch andere Mitglieder, zum Beispiel in den Gemeinden, und da stellt sich die CSU gerade als Autofahrerpartei mal wieder auf. Im kommenden Jahr wählen die Bayern viele Gemeinde- und Stadträte, zum Beispiel in München, und da bekämpft die CSU noch sehr leidenschaftlich solche Ideen wie autofreie Innenstädte, Dieselfahrverbote oder Trambahnausbau. Um jeden Fahrradweg wird im Prinzip gerade heftig geschachert, und da, glaube ich, hätte die CSU in dieser Verkehrsfrage ökologischen Nachholbedarf.
Ja, gleichzeitig setzt sich die CSU ja gerade auch stark für die Autofahrer ein, die durch Tirol fahren. Tirol hat jetzt für den Durchreiseverkehr seine Landstraßen gesperrt, und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will dagegen auf europäischer Ebene klagen. Warum diese verhältnismäßig starke Reaktion?
Ja, weil Scheuer gerade jetzt Stärke zeigen will nach seiner Mautschlappe, auch ja gegen Österreich, die dagegen geklagt haben. Aber auch, weil einige Politiker, die an der Grenze zu Tirol leben, wirklich sauer sind. Sie sagen, seit Monaten verursachen die Österreicher Staus an der deutschen Grenze mit ihrer Blockabfertigung für Lastwagen. Und jetzt kommt auch noch diese Aktion, man hält das für eine Wahlkampfaktion der konservativen ÖVP, die ja in Tirol regiert, die ja im Herbst auch in Österreich wieder zur Wahl steht. Und man glaubt auch, die Österreicher wollen sich rächen für die deutschen Grenzkontrollen, die in Österreich zu Rückstaus führen. Also auch da gibt's Staus. Aber da sieht man sich bei der CSU eben weiter im Recht. Grenzkontrollen sollen bleiben.
Auf EU-Ebene läuft es gerade auch für den CSU-Spitzenkandidaten und den Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber gar nicht gut. Dabei bekam er doch die meisten Stimmen. Woran hakt's?
Er sagt daran, dass Manfred Weber keine Mehrheit im Europäischen Rat hat. Sprich, die Mehrheit der einzelnen Nationalregierungen ist gegen ihn. Und dieser Rat aber müsste ihn dem Parlament dann zur Wahl vorschlagen. Aber vor allem Regierungschefs wie in Frankreich und Spanien, Macron und Sanchez, wollen mehr Bewegung in Europa, zum Beispiel ein EU-Budget. Und da ist die Union dagegen. Söder konnte heute dann nur ein Argument stark machen, und zwar an das EU-Parlament appellieren und zu sagen, wenn die Parteien wollen, dass ein gewählter Spitzenkandidat aus dem Parlament Kommissionschef wird, dann sollten sie sich doch jetzt zusammenreißen und zusammenhalten und Weber wählen. Die Meinung der Parteien selbst erfahren wir aber dann auch erst am Ende der Woche.
Die CSU nach dem Mautdebakel. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone berichtete aus München. Vielen Dank. Vor 20 Jahren ist der Bologna-Prozess gestartet. Wohin entwickelt sich die Idee des gemeinsamen Hochschulraumes? Das erfahren Sie gleich von Kate Malaike in der folgenden Sendung Campus und Karriere, gleich nach den Nachrichten. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Henn.